Ja, herzlichen guten Morgen zur Predigt. Kleine Kinder, ihr wisst, das können ja sehr reizend sein. Da kommt so ein kleiner Knirps in den Gottesdienstraum, sieht eine Dame, läuft dir über den Weg, schaut dich an und fragt, wie heißt du? Und dann sagst du vielleicht, mein Name ist Tante Christa. Und dann schneidet oder schiebt der kleine Junge gleich nach, und wie alt bist du? Und dann bist du schon weniger motiviert und antwortest, naja, 46. Und der Kleine ruft dann begeistert, 46? Boah, so alt! Und Tante Christa, sag mal, warum bist du eigentlich da? Warum gibt es dich? Und dann sagst du, naja, das ist eine gute Frage. Warum bin ich eigentlich da? Ich bin da, weil ich bin da, weißt du was? Frag einfach deine Mutter. Wenn man dann so diese Frage gestellt wird, warum bin ich da, ist das manchmal gar nicht so einfach zu beantworten. Wenn du jetzt die Frage gestellt bekämst, wozu um alles in der Welt lebe ich, ich weiß nicht, wie du damit umgehen würdest. Dahinter stecken ja die großen existenziellen Fragen des Menschen, also warum lebe ich, welche Bedeutung hat mein Leben, wozu bin ich auf der Welt? Und diese Antworten sind eben für Menschen sehr verschieden gefüllt. Wir wollen heute das mal anschauen, denn es sind Fragen, die sind so alt wie die Menschheit selbst. Und ich möchte uns mit drei Gedanken in dieses Thema nehmen, wozu alles in der Welt lebe ich. Die erste Frage wäre also mal die Frage nach der Existenz. Warum lebe ich überhaupt? Warum gibt es mich? Warum bin ich da? Diese Frage stellte sich schon der Prophet Jeremia im Alten Testament. Er schreibt in Jeremia 20, Vers 18, warum nur bin ich geboren, um ein Leben zu führen, das mir nichts als Leid und Elend bringt, um jeden Tag nur Schimpf und Schande zu ernten? Der steckt in der Krise, weil er in seinem Beruf als Prophet ja nicht sonderlich viel Erfolg hat, die Menschen nicht auf ihn hören wollen. Man könnte sagen, der hatte vielleicht einen schlechten Tag, aber vielleicht kennst du auch diese schlechten Tage, an denen du morgens aufstehst und dich also fragst, warum lebe ich eigentlich, warum bin ich da? Lebe ich nur, um Probleme zu bewältigen, um meine Termine abzuarbeiten, um meine Rollen und Erwartungen zu erfüllen oder diese Tretmühle am Leben zu erhalten, am Laufen zu halten, in der ich gefangen bin? Ja, die Frage lässt sich vielleicht gut mit dem beschreiben, was Dostojewski einmal so beschrieben hat. Er hat gesagt, die Ameise, die kennt die Formel ihres Ameisenhaufens. Und er hat gesagt, die Biene, die kennt die Formel ihres Bienenstocks. Die kennen die zwar nicht auf Menschenart, aber sie kennen sie auf ihre Art. Aber mehr brauchen die Ameise und die Biene auch nicht. Und er hat gesagt, nur der Mensch, der kennt seine Formel nicht. Ja, der Mensch kennt seine Formel nicht. Er hat so ein bisschen aus dem Blickfeld verloren, warum er da ist. Wir haben die Zusammenhänge nicht mehr im Blick. Manchmal ist da nur noch Nebel und wir stochern in diesem Nebel. Ich habe mal einen schönen Witz gehört von Sherlock Holmes und Dr. Watson, die zum Zelten gehen, nach einem guten Abendessen und einer Flasche Wein legen sich ins Zelt und schlafen ein. Einige Stunden später wacht Holmes auf und rüttelt seinen Freund Watson wach und sagt, Watson, schau mal nach oben und sag mir, was du siehst. Watson antwortete, ich sehe Millionen von Sternen. Und dann sagt Holmes, und was sagt dir das? Da sagt er, ja, das kann man jetzt verschieden beantworten. Astronomisch gesehen zeigt es mir, wie groß das Weltall ist. Wenn es Millionen von Sternen gibt, gibt es auch wahrscheinlich Millionen von Galaxien und Planeten, die es gibt. Astrologisch gesehen würde ich sagen, der Saturn, der ist also im Sternbild des Löwen. Wenn man das horologisch sieht, also von der Uhrzeit, würde ich so anhand der Sterne schätzen, es ist 3.15 Uhr nachts. Wenn ich es meteorologisch sehe, würde ich sagen, morgen wird ein schöner Tag, weil der Himmel sternklar ist. Und wenn ich es theologisch betrachte, würde ich sagen, dass Gott allmächtig sein muss, wenn er dieses große Weltall geschaffen hat, all diese Sterne. Und ich würde erkennen, wie klein und unbedeutend eigentlich der Mensch ist. Und dann fragt Watson und Holmes, und was sagt es dir? Und Holmes ist eine Zeit still und sagt, Watson, du Idiot, irgendjemand hat unser Zelt gestohlen. Sie haben ja gezeltet. Das fand ich köstlich, denn ich denke, das ist manchmal ein gutes Bild für uns Menschen. Wir kommen, wenn wir so die Welt betrachten, auf die tollsten Theorien. Manche davon sind auch wahr oder haben einen gewissen Wahrheitsgehalt. Aber wir haben vielleicht, uns wurde nicht das Zelt gestohlen, aber Gott wurde sozusagen aus unserem Weltbild entfernt. Wir versuchen Dinge ohne Gott zu erklären und haben Gott vielleicht beiseite geschafft. Man könnte sagen, die Lampe der Wissenschaft, ich stehe hier in so einem Baustrahler, und die Lampe der Wissenschaft hat die Menschen manchmal so hell geblendet, dass der Blick für das Übernatürliche verloren gegangen ist. Dabei bin ich garantiert nicht gegen eine gute Beleuchtung oder gegen die Wissenschaft, aber wenn man versucht, die Antworten auf diese Frage zu finden, warum lebe ich, und Gott außen vor lässt, bin ich eben der Überzeugung, dass man schnell auf eine falsche Spur gerät und Antworten suchen muss, die nicht tragen. Wenn man also Gott ausklammert, wie der Atheismus es tut, dann bist du letztlich nur ein Staubkorn im Weltall ohne große Bedeutung. Alles ist Zufall, und ob es dich gibt oder nicht, ist vollkommen wurscht, weil es gehört eben so, dass alles nur zufällig hier ist. Wenn man das mit dem mystischen Weg versucht, die Welt zu erklären, dann heißt das so, die Wahrheit liegt tief in dir drin, da musst du also in dich gehen und die Wahrheit finden. Es haben schon so viele Menschen versucht, in sich die Wahrheit zu finden, und muss sagen, wenn das funktionieren würde, glaube ich, würden es viel mehr Leute tun, hätten es entdeckt. Und viele Leute entdecken in sich selber nur sich selber. Was sonst? Man kann es auf dem philosophischen Wege versuchen. Dann kann man tolle Gedankengebäude zusammenzimmern. Philosophie ist auch interessant, manchmal auch schwer nachzuvollziehen. Aber die fordert heraus. Man kann es mit Hermann Hesse formulieren. Das Leben hat so viel Sinn, als wir ihm zu geben vermögen. Ich weiß nicht, wenn du jetzt heute Nacht ins Bett gehst, ob dich das zufriedenstellen würde und dich besser einschlafen lässt, wenn dein Sinn darin besteht, dass du ihn dir selber gibst, oder ob das nicht dazu führen würde, dass du dir lieber die Decke über den Kopf ziehst und am nächsten Morgen liegen bleibst, weil das auch keine Antwort ist, die uns hilft. Es gibt die Hedonisten, das sind so die Genussmenschen, die sagen das anderes, die sagen, denk einfach nicht über solche Fragen nach, genieß das Leben, let's have fun, vergiss das Lenkrad, lass uns nur losfahren, Spaß ist alles. Das klingt nett, ist vielleicht auch schön, aber das Leben, wenn es nur Spaß besteht, das kann man auf Dauer nicht durchhalten. Und wer mal Auto gefahren ist, ohne zu lenken, das geht eine Zeit lang vielleicht ganz gut, wenn die Straße gerade ist, dann wird es schwierig. Und ich denke, auch bei einem Genussleben wird man irgendwie damit irgendwann vor die Wand fahren. Dann gibt es den sehr beliebten Hilf-dir-selbst-Ansatz der Motivationstrainer und Coaches. Chaka, du schaffst das. Und dann findet man da ganz tolle Tipps. Und manche sind wirklich gut, die man auch umsetzen kann. Und man kann manchmal auch durch Gutes anpacken und sich zusammenreißen, glaube ich, auch Erfolge erzielen. Aber auch bei allen Chaka, dass wir uns so vornehmen, wenn wir feststellen, es gibt Baustellen, die sind fürs Chaka zu groß. Und nicht jeder, der so ein Erfolgsseminar durchführt, hat letztlich auch Erfolg. Manche fallen trotzdem auf die Nase. Erfolgreich zu sein, sagt die Bibel sowieso, und den Sinn des Lebens zu kennen, das sind zwei verschiedene Baustellen. Das kann zusammenfallen, muss aber nicht zusammenfallen. Man kann also ein Leben lang erfolgreich sein und trotzdem auf der Suche nach dem Sinn, nach dem Zweck des Lebens bleiben. Wozu also um alles in der Welt lebe ich? Und jetzt finde ich interessant, wenn man Gott in diese Frage einbezieht, dann geht das plötzlich in eine ganz andere Richtung. Dann stellt sich die Frage, wieso will Gott uns Menschen auf der Erde haben? Warum sind wir eigentlich hier? Gibt es dafür einen Grund? In der Bibel heißt es in Sprüche 16, Vers 4, der Herr hat alles auf ein Ziel hin geschaffen. Das heißt, er hat also auch ein Ziel mit dir und in mir. Also wenn dein Herz schlägt, du atmest, dann hat Gott einen Platz für dich. Und da du zuhörst, gehe ich davon aus, dass beide Bedingungen zutreffen, dass dein Herz schlägt und du atmest. Also Gott hat wirklich etwas mit dir vor, er hat einen Sinn für dich und er möchte etwas mit dir tun oder durch dich tun. Im Epheserbrief wird mal über die Christen gesagt, aber ich denke, man kann das auch auf alle Menschen ausweiten. Da steht schon, bevor er die Welt erschuf, hat er uns vor Augen gehabt. Aus Liebe hat er uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden. Also wenn man sich das vorstellt, Gott, der über der Zeit ist, hat schon von Anbeginn der Zeit sozusagen gewusst, wer du bist, wer du sein wirst, er hat dich schon in Gedanken gehabt. Also ich weiß jetzt nicht, wie du heißt, ob du jetzt Annette, Heinz, Petra, Fritz, Alexander oder Stefan heißt, aber Gott hat dich schon vor Anbeginn der Welt in Gedanken gehabt und hat dich geschaffen. Aber warum hat Gott das gemacht? War Gott einsam? War ihm langweilig? Brauchte er etwas, um vollständig zu werden? Nee, ich denke, dass das nicht die Absicht Gottes war. Gott war sich selbst eigentlich genug. Ihm war auch nicht, er war nicht einsam. Er wollte dich schaffen, weil er jemand wollte, den er lieben kann und ein Geschöpf haben, das ihn auch in der Lage ist, ihn zurückzulieben. Ich möchte mal so sagen, du bist auf der Welt, um von Gott geliebt zu werden. Und das möchte ich auch so mitgeben als diese erste Botschaft. Wenn du dieser Predigt hier zuhörst, egal was andere Menschen über dich sagen, es wird Menschen geben, meine Tochter hat es jetzt gestern gesagt, dass im Kindergarten manche Leute, Kinder auch schon zu ihr gesagt haben, ich mag dich nicht, du bist nicht nett. Das ist schade und tut uns auch weh, aber entscheidend ist nicht, was andere Menschen über dich sagen, sondern was Gott über dich sagt. Und dieses Erste ist eben, Gott hat dich geschaffen, weil er dich liebt, weil du etwas Besonderes bist und dein Leben ist nicht nutzlos. Das war die erste Frage, warum gibt es überhaupt Menschen? Die zweite Frage ist die Frage nach dem Sinn, hat mein Leben dann eine Bedeutung? Wenn ich jetzt schon da bin, soll ich dann auch etwas tun? Es ist frustrierend, wenn man den Eindruck hat, mich braucht keiner, ich bin nutzlos, wir haben uns abgemüht, niemand honoriert das. Man fühlt sich dann abgeschoben, weggeworfen. Jesaja, der kannte Ähnliches, der hatte das gleiche Problem wie Jeremia. Dass auch ihm bei seinen Predigten die Leute oft nicht zuhören wollten. In Jesaja 49, Vers 4 sagt er, ich habe mich vergeblich abgemüht, ich habe meine ganze Kraft erschöpft und nichts erreicht. Müssen wir etwas erreichen, damit unser Leben sinnvoll ist? Muss ich etwas geleistet haben, auf das ich zurückschauen kann? Viele Leute denken so und meinen, wir sind nur das, was wir leisten und das, was andere über uns denken. Und ich würde mal sagen, das ist die größte Lüge des Teufels, dass du nur wertvoll bist, wenn du etwas leistest und wenn andere dich toll finden. Das ist in einer Gesellschaft wie unserer gut, da brauchen wir vielleicht diesen Anreiz der Leistung, aber das ist nicht das, was dich wertvoll macht. Sonst wäre es vielleicht so wie der Vater, der seinem Sohn von Kindheit einbläut, merk dir, mein Sohn, nur das ist etwas wert, das etwas nützt. Und der Sohn, der kriegt das so richtig eingebläut, verinnerlicht, übernimmt später die Firma des Vaters. Und als der Vater alt ist, steckt ihn der Sohn gegen den Willen des Vaters, oder fast gegen den Willen des Vaters, in das Seniorenheim. Und der Vater ist empört und sagt nur, was fällt dir ein? Ich habe schließlich dir das Leben ermöglicht, in dem du jetzt lebst. Warum schiebst du mich ab? Und der Sohn sagt nur, was willst du, Vater? Du hast es mir doch selber immer beigebracht. Nur das ist etwas wert, was etwas nützt. Und du nützt nichts mehr. Wäre doch schade, wenn Menschen so über dich oder mich denken würden, unser Leben ist nutzlos, weil wir nichts mehr leisten. Ich denke, das Entscheidende ist, dass es drei Ebenen des Lebens gibt, über die wir uns Gedanken machen müssen. Die erste Ebene ist mal die Ebene des Überlebens, dass viele Menschen damit beschäftigt sind, einfach zu überleben. Die haben gar keine Zeit, sich Gedanken zu machen über Sinn des Lebens oder andere Dinge, weil sie eben in Krisengebieten leben, weil sie wenig zu essen haben, zu trinken haben, weil sie in Katastrophensituationen sind. Und da schaltet man nur noch auf den Überlebensmodus, wie vielleicht im Moment in manchen Krankenhäusern hier in Deutschland, in Italien, in Spanien, wo eben uns die Krise sozusagen bis über den Kopf steht, uns die Luft zum Atmen nimmt. Es gibt eine andere Ebene, das nenne ich mal so die Ebene des Erfolges. Erfolg ist, wenn du Träume und Ziele für dein Leben hast und diese Ziele auch umsetzen kannst. Dann kannst du sagen, ich war erfolgreich. Das, was ich mir vorgenommen habe, das habe ich geschafft. Das habe ich hinbekommen. Und das ist gut so und trotzdem finde ich, ist ein erfolgreiches Leben auch noch nicht das, was das Leben unbedingt sinnvoll machen muss. Denn es kann sein, dass du am Ende deines Lebens feststellst, dass du die Leiter deines Lebens an die ganz falsche Mauer gestellt hast. Dass du irgendwo rausgekommen bist, wo du gar nicht hin wolltest. Wenn einmal irgendwann, ich hoffe in ferner Zukunft, deine Beerdigung sein wird, wird an deinem Grab werden nicht deine Erfolge aufgezählt, sondern werden Dinge genannt wie, er war ein guter Vater, eine gute Mutter, hoffentlich. Da wird man sehen, Erfolg definiert sich manchmal ganz anders. Und darum ist es wichtig, finde ich, dass wir das Dritte brauchen, das Leben eben auf der Sinnebene. Da geht es nicht nur um das bloße Überleben, da geht es nicht nur erfolgreich zu sein, sondern dass mein Leben eingebettet ist in etwas Größeres, was meinem Leben Sinn und Absicht und Klarheit gibt. Und das geht nur, wenn du weißt, mein Leben ist nicht abhängig von dem, was ich leiste, was andere über mich denken, sondern weißt, mein Leben ist wertvoll, weil ich ein geliebter Mensch bin, ich habe das in dem ersten Punkt gesagt, weil es jemand gibt, der mich gewollt hat, unabhängig davon, ob ich viel erreiche oder wenig erreiche, ob ich gesund bin oder krank bin, groß oder klein, schwarz oder weiß, einfach weil es jemand gibt, der meinem Leben per se Sinn zugesprochen hat. Und Gott, sagt man in Jesaja 44, ich, der Herr, dein Schöpfer, der dich im Mutterleib gebildet hat und dir seitdem beisteht, da beschreibt er, dass er uns gewollt hat, geleitet hat. Und im Psalm 139, da sagt er diesen Satz, in Vers 16, als ich gerade erst Form annahm, hast du diesen Embryo schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Man kann das jetzt theologisch sehr kompliziert betrachten unter dem Gedanken der Prädestination, Vorausbestimmung, das möchte ich gar nicht tun. Stell dir einmal vor, du schreibst Tagebuch. Was schreibst du in dein Tagebuch? Du schreibst Dinge in dein Tagebuch, die dir wichtig waren, die dich bewegt haben, die dich berührt haben. Und jetzt stell dir vor, dass Gott sagt, alle Tage deines Lebens habe ich ein Buch geschrieben. Ist dein Leben von Bedeutung? Hat dein Leben Wert? Ich würde sagen, wenn Gott sich die Mühe macht, alle Tage deines Lebens aufzuschreiben, zeigt das doch, wie sehr du Gott am Herzen liegst, wie viel du Gott bedeutest. Und Gott will, dass du die Absichten, seine Absichten für dein Leben erkennst. Und das Tolle ist, dass Gott sogar Absichten für dein Leben hat, die über dieses Leben hinausgehen. Dass er uns sogar noch ein Leben schenken möchte, das bis in die Ewigkeit weitergeht. Gott sagt also nicht nur die 60, 70, 80, 90 Jahre oder 100, die du hier lebst, das reicht mir, dann habe ich genug von dir, sondern Gott möchte sogar noch die Ewigkeit mit dir verbringen, wenn du mit Jesus lebst, wenn du sein Kind geworden bist, lädt er dich dazu ein. Stell dir das vor, jemand, der so gerne mit dir zusammen ist. Im 2. Korintherbrief schreibt er an Paulus einmal, 2. Korinther 5, Vers 1, und es geht wieder um ein Zelt, aber nicht das von von Holmes und Watson. Er spricht von unserem Leben als Zelt und sagt, wenn das irdische Zelt, in dem wir jetzt leben, nämlich unser Körper abgebrochen wird, hat Gott eine andere Behausung für uns bereit, ein Haus im Himmel, das nicht von Menschen gebaut ist und das in Ewigkeit bestehen bleibt. Ohne dieses Leben jetzt kleinreden zu wollen, ich lebe gerne hier, du hoffentlich auch, aber aus biblischer Sicht ist das Leben hier die Vorbereitung für die Ewigkeit. Man könnte es ein bisschen salopp formulieren, der Probenraum, der Kindergarten, die Vorschule, die Umkleide, die eigentlich zu dem großen Saal führt, zu dem Leben, das noch kommt. Klingt das nicht abwertend? Das kann sein, dass das so bei dir ankommt, aber eigentlich ist es das Gegenteil, denn wenn es eine Ewigkeit gibt, ist die ja wirklich viel länger als das, was wir hier leben. Ewigkeit, dann ist dein Leben hier nur ein kleiner Tropfen im Ozean. Also, ich will das mal vielleicht mit einem kleinen Beispiel deutlich machen, wo ein Kind einmal den Vater fragt, Papa, was heißt denn Ewigkeit? Und der Vater weiß, wie schwierig das ist, dem Kind zu erklären. Dann sagt er, weißt du was, stell dir mal einen Raben vor. Ein Rabe, der muss ab und zu seinen Schnabel an einem Stein wetzen, damit der Schnabel eben schön scharf bleibt und er weiterhin gut damit essen kann und seine Beute zerreißen kann. Darum muss er den Schnabel wetzen. Und jetzt sagt er, stell dir mal vor, dieser Rabe würde unwahrscheinlich lange leben und der würde alle 1000 Jahre einmal auf den Himalaya fliegen, den höchsten Berg der Welt, dort seinen Schnabel wetzen. 1000 Jahre später kommt er wieder, wetzt seinen Schnabel, 1000 Jahre und so weiter und sagt, und jedes Mal, wenn der Rabe kommt, wetzt nicht nur etwas von seinem Schnabel, sondern auch ein kleines Stück vom Himalaya. Und dann sagt er, und stell dir vor, wenn der Himalaya dann ganz verschwunden ist, dann ist eine Sekunde der Ewigkeit vergangen. Und ich fand dieses Bild sehr schön, weil es eben schreibt, wie lang, wie unvorstellbar es ist, im Ewigkeitsbegriff zu denken. Gott möchte, dass du ihn hier schon kennenlernst und in Ewigkeit mit dir verbunden sein bleibst, möchte, dass du in Ewigkeit bei ihm bist. Dadurch finde ich, hat dein Leben eine gewaltige Bedeutung. Der dritte und letzte Gedanke, die Frage nach dem Zweck. Wozu bin ich auf der Welt? Jetzt bin ich ja hier und ich soll mich ja vorbereiten, dass ich irgendwann in den Himmel komme, Jesus kennenlernen. Was soll ich also während dieser Zeitspanne tun? Was ist der Plan meines irdischen Lebens? Warum bin ich jetzt hier? Der einzige Weg, das herauszufinden, ist eigentlich Gott selber zu fragen, weil Gott, wie gesagt, einen Plan für dein Leben hat und wenn du wissen willst, wie der aussieht, ist es immer gut, ihn zu fragen. Denn es fängt alles mit Gott an. Im ersten Vers in der Bibel, da heißt es in 1. Mose 1, Vers 1, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Also mit Gott fängt die Welt an und aus biblischer Sicht dreht sich alles um Gott. Gott ist die Mitte von allem unseres Lebens. Im Leben geht es, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber im Leben geht es nicht primär um dich. Es geht nicht primär um deine Wünsche, deine Ziele, um deine Karriere und deine Erfüllung, so wichtig das für uns ist. Aber das steht nicht im Mittelpunkt, sondern Gott ist im Mittelpunkt von allem. Und er möchte, dass wir uns an diesem Mittelpunkt an ihm ausrichten. Alles fängt mit Gott an, geht mit Gott weiter und es hört auch mit Gott auf. Ein anderer Bibelvers, Kolosser 1, Vers 16. In diesem Christushymnus schreibt Paulus, denn in ihm, in Christus, ist alles erschaffen worden als Schöpfungsmittler, was im Himmel und auf der Erde lebt, die sichtbaren Geschöpfe. Dann alles hat Gott durch ihn, durch Jesus geschaffen. Alles findet in ihm sein letztes Ziel. Also das Ziel liegt in Gott, in Christus. Darum sind wir gut beraten, ihn zu fragen. Also wenn du wissen willst, warum bin ich da, wende dich an den Schöpfer, lies sein Handbuch, das ist die Bibel, da spricht Gott zu uns, was er mit uns vorhat. In der Bedienungsleitung, Anleitung werden wir darauf hingewiesen. Ich habe euch ein Blatt mitgebracht, das möchte ich einmal zeigen. Axel Kühner, der beschreibt das einmal sehr schön mit einem Bild. Der schreibt dazu, ein Kugelschreiber, wie man ihn hier sieht, der besteht aus vielen unterschiedlichen Teilen. Alle zusammen bilden ein nützliches Ganzes, logischerweise. Winzig, aber wichtig, ist die kleine Kugel hier. Das ist die Spitze vom Kugelschreiber, da ist eine kleine Kugel drin. Ich habe versucht, die zu Hause rauszukriegen mit einer Zange, es ist mir nicht gelungen. Man kriegt die im Prinzip kaum raus, aber sie ist drin, glaub es mir. Die Kugel ist klein, aber ohne die funktioniert der Kugelschreiber nicht. Auch der Mensch, hat Axel Kühner gesagt, lebt in einem größeren Zusammenhang. Im Blick auf den Kosmos ist der Mensch auch winzig, also kaum zu sehen, aber für die Gestaltung des Lebens ist der Mensch wichtig. Wie die kleine Kugel lebt der Mensch sozusagen sorgsam eingefasst und in die größeren Zusammenhänge des Lebens ist er sinnvoll eingebunden. Jetzt stell dir vor, eines Tages möchte diese kleinere Kugel vielleicht ihre Freiheit, sie will nicht länger in der Mine rollen, sie will nicht von höherer Hand geführt sein, einen Sinn erfüllen, sie will raus und frei sein. Und bricht man die Mine auf und du bist geschickter als ich, kann das gelingen, dass die Kugel rauskommt. Aber der Stift wird zerstört. Die Kugel erhält dann ihre Freiheit. Sie rollt auf die Erde und verschwindet wahrscheinlich in irgendeiner Fußbodenritze, wird zertreten oder landet irgendwo tief im Dreck. Sie ist zwar frei, aber sie erfüllt nicht mehr ihren Sinn. Sie wird nicht mehr geführt, sondern ist irgendwo verschwunden. Axel Kühner beschreibt das so, sie hat die Fassung verloren. Den Halt, den Sinn, den Zusammenhang. Sie ist frei, aber allein und wertlos. Und dann beschreibt er nochmal das Gegenbild. In der Mine eingefasst, in das Ganze eingebunden, von sorgsamer Hand geführt, da ist die Kugel wirklich frei. Denn sie kann sich nach allen Richtungen drehen und wenden. Ihr kleines Kugelleben ist wunderbar geborgen und sinnvoll. Indem sie rollt, bringt sie die Farbe der Mine auf das Papier, dafür ist sie da. Und so sagt er, Gott möchte auch so sein, in unserem Leben seine Geschichte schreiben. Wir sollen, indem unser Leben von seiner Hand geführt wird, seine Liebe zu den Menschen bringen. Gott will seine Liebesbriefe, seine Trostbriefe, seine Mahnbriefe an Menschen schreiben und er will dich und mich dazu benutzen. Unser Leben geht rund für Gott und seine Absichten. In der Hand Gottes, nimm das mit, wirst du nicht eingeengt, sondern bewahrt und festgehalten, gebraucht und noch sinnvoll eingesetzt. Und dann fragt er uns, und das finde ich eine gute Frage, die ich so gegen Ende der Predigt auch stellen möchte: Wollen wir als Menschen in irgendeiner Ritze der Weltgeschichte verschwinden, sinnlos von irgendeiner Macht zertreten werden? Oder soll unser Leben in der Liebe Jesu eingefasst, von Gottes Hand geführt, rund gehen und abrollen, geborgen und bewahrt, gebraucht und sinnvoll sein? Mein Leben, sagt er, geht rund für Jesus. Und ich finde, darum geht es. Ich finde mein Leben Sinn in Gott und seinem Sohn Jesus Christus. Wisst ihr, Jesus hat einmal über unser Leben gesagt in Epheser 2, Vers 10, denn wir sind Gottes Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir daran wandeln oder leben sollen. Also nochmal, wenn du wissen willst, warum du da bist, lade ich dich ein, komm zu Jesus, lerne Jesus kennen. Alles andere greift letztlich nicht. Alles andere geht an dem eigentlichen großen Ziel unseres Lebens vorbei. Zum Schluss, vielleicht bist du auf der Suche und sagst, ja, ich bin mir nicht sicher, ob das alles wahr ist, aber ich möchte mich wenigstens auf den Weg machen, ich möchte das mal versuchen. Herzlichen Glückwunsch, damit hast du eine wichtige und richtige Entscheidung getroffen. Ich möchte dir Mut machen, Jesus in dein Leben einzuladen, mit ihm unterwegs zu bleiben. Ein zweites, vielleicht bist du aber auch schon zum Glauben gekommen, bist aber hin und her gerissen, dann freue ich mich für dich besonders. Dann bekommst du ja gleich nochmal eine Bestärkung, dass du von Gott geliebt bist, dass er mit dir unterwegs sein will. Vielleicht bist du im Glauben in Schleudern geraten, dann lädt Jesus dich heute Morgen ein, zurückzukommen, dein Scheitern, dein Schleudern, dein von ihm getrenntes Kugelsein wieder in Fassung, in seine Fassung bringen zu lassen, mit ihm wieder unterwegs zu sein. Und wenn du schon lange im Glauben unterwegs bist, dann kann das vielleicht eine Vergewisserung für dich sein, eine Ermutigung, dass Gott bei dir ist und bei dir bleibt. Das wünsche ich dir, so segne dich Gott auf deinem weiteren Weg und lass dich einfach erkennen, wozu er dich hier gebrauchen will, und er schenkt dir die Gewissheit, dass du eines Tages bei ihm sein darfst und bleibst. Amen. Ich bete noch. Herr, ich danke dir, dass ja diese große Frage des Lebens, wozu bin ich da, dass du uns einlädst, uns mit dieser Frage an dich zu wenden, zu dir zu kommen. Du bist der Erfinder des Lebens, du bist derjenige, der Menschen eben ins Leben gerufen hat. Du möchtest Gemeinschaft mit uns haben, du willst, dass Menschen dich lieben und uns eben lieben. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass wir, wenn wir eben diese Frage stellen, dass wir das in Anspruch nehmen, dass wir unser Leben an Jesus festmachen, dass wir von Jesus her unser Leben gestalten, damit wir erkennen, dass unser Leben sinnvoll ist und wertvoll ist, auch wenn wir vielleicht krank sind, wenn wir nicht Leistungen bringen können, wenn andere uns nicht mögen, dass wir trotzdem geliebte Menschen sind, die du in die Nachfolge rufst. Und ich danke dir, dass du auch hier auf der Erde uns gebrauchen kannst mit unseren Begabungen, mit dem, was du uns aufs Herz gelegt hast. Lass uns so eine Kugel in der Mine sein, die von dir geführt wird und zu deiner Ehre einen Brief Christi schreiben kann. Ich danke dir ja für den Segen, für diese Kraft, die du uns schenken willst, und segne uns jetzt auch in diesen Zeiten, wo wir nicht gemeinsam in realen Sinne Gottesdienst feiern können, dass wir spüren, du trägst uns trotzdem. Wir wollen dich loben und dich preisen und dir von Herzen danken. Amen.